You cannot be serious!
Unser heutiger Gast bei Doublette 76 ist Jahrgang 78 und spielt sein Leben lang Tennis beim Club Anna Alster am Hamburger Roten Baum. Unter anderem hat er durch seine Tätigkeit bei der Zeitschrift Gala viele Stars kennengelernt. Die Tenniskarriere von Boris Becker wollen wir heute noch einmal mit unserem Gast Jonas B. Wolf würdigen. Wir sprechen über Highlights der Karriere von Boris im Einzel, im Doppel, viele Anekdoten auf dem Court und über seine schlimmsten Niederlagen. Wir werden Jonas mit Fragen über Beckers Karriere löchern beim Tennisabitur. Herzlich willkommen, Jonas B. Wolf.
Hallo Tom, hallo Lars. Ein großer Grund für mich, Tennis zu lieben, ist das Teefeld. Also ich liebe wirklich Teefeldspielen und gar nicht mal nur zum Einspielen, sondern diese kleinen Spielchen, die man da machen kann, gerne auch nach dem Match. Also das heißt ein kleines Doppel im Teefeld oder das heißt so ein gefühlvolles Match im Teefeld. Und mein Lieblingsspiel ist da eine Teefeldhälfte mit Doppelfeld, Angabe von unten, ganz lockere Bälle nur erlaubt und dann Match ausspielen. Das ist ein super Training, macht wunderbar viel Spaß. Man übt viel Volley, viel Gefühl, kann einen anderen schön laufen lassen und es geht wirklich darum, wer ist als Erster am Netz, wer hat da die größere Initiative vorzugehen, der gewinnt meistens, ist ein tolles Training, macht mega viel Spaß, Riesengrund Tennis zu lieben für mich.
Das war Florian Goßmann, berühmter Autor mehrerer Bücher, unter anderem 111 Gründe Tennis zu lieben. Bevor wir unseren Gast gleich fragen, warum er Tennis liebt, beziehungsweise warum er Boris Becker liebt, über den sprechen wir nämlich heute, wollte ich das andere Buch noch erwähnen von Florian Goßmann mit Taktikpunkten. Habe ich mir gekauft, habe ich mir gelesen, kann ich euch beiden nur empfehlen. Lars, Jonas, müsst ihr mal reinschauen, dann wisst ihr Bescheid, wie ihr das nächste Match gewinnt. Also Einstiegsfrage an unseren Gast Jonas B. Wolf. Warum liebst du Tennis? Warum liebst du Boris Becker?
Warum liebe ich Tennis? Tennis hat für mich die Faszination, dass es sowohl den Ballsport gepaart mit gewissen psychischen Skillset vereint. Ihr habt da ja schon öfter drüber gesprochen, dass es ein Sport ist, der den Kopf immer beinhaltet. Du kannst noch so gut im Training spielen, aber wenn du dann es nicht auf die Straße bringst und du bist am Ende alleine, ja. Und was hat mich fasziniert an Boris? Ich glaube, das ist genau das. Technisch würde ich sagen, hat er bestimmt seine Stärken an der einen oder anderen Stelle gehabt, aber er war jetzt bestimmt nicht der technisch versierteste Spieler, sondern der hat einfach wahnsinnig viel über Mentalität und über den Kopf gewonnen. Ich meine zu erinnern, dass er über 10 Matches in Grand Slams nach einer 0-2-Satz-Rückstand gewonnen hat. Und wenn du dann das vergleichst mit dem, wie viele Matches man selber davon auch noch vor dem TV damals in Erinnerungen wiedergeben kann, dann würde ich sagen, das ist, glaube ich, das Faszinosum, was Becker ausmacht, dass du eigentlich dir nie sicher sein konntest, dass er wirklich ein Match verloren hat, bis der letzte Punkt gespielt worden ist.
Günter Bosch hat es, glaube ich, mal auf den Satz runtergebrochen, der Boris wollte einfach immer ein bisschen mehr gewinnen als sein Gegner.
Absolut. Und die Karriere, die ging ja nicht mit dem Wimbledon-Sieg 85 los, wie wir drei Experten wissen, oder unser Oberexperte Jonas B. Wolf. Das B,
Lars, steht, du weißt es. Bernd Karbacher, weil deine Eltern große Karbacher-Fans
waren. Absolut, absolut. Die Bogenspannung beim Aufschlag habe ich ganz klar von ihm.
Ja.
Es steht auch nicht für Boris, nein.
Auch nicht?
Nein.
Okay, aber es bleibt für immer ein Geheimnis.
Es bleibt ein Geheimnis, das wir später eruieren werden.
Das ist sehr, sehr gut. Das werden wir Social Media mäßig ausschlachten auf Instagram und Twitter und überall.
An der Stelle auch eine Frage, liebe Instagram-Community. Welcher schwedische Tennisspieler, der auch Jonas heißt, wie ist der Nachname dessen, der Jonas B. heißt? So, aber worauf wollten wir eigentlich hinaus? Wir wollten wissen, wo hat Boris Becker eigentlich sein erstes Match auf der Tour gespielt und gegen wen?
Ich meine, das war in Köln, 83 gegen Sandy Meyer.
Aber wo stand Sandy Meyer damals in der Rangliste so ungefähr, ATP-mäßig?
Oh, gute Frage. Ich meine Top 20.
Ja, absolut. Wow. Also wir haben echt einen Experten hier.
20, ganz genau.
Die Karriere ging ja dann weiter, 84. Ja, da hat er ja auch schon reüssiert. Also der war 15, als er sein erstes Match in Köln spielte, wenn ich das richtig erinnere. Und dann 84 spielte er gegen Westphal, verlor ganz knapp. Und dann war am Ende des Jahres wo in der Welt? Erinnerst du dich, Jonas?
Boah, das ist eine gute Frage. Top 60 irgendwie, meine?
Ja, 55. Also, ne, du gehst ja jetzt quasi durch die Tennis-Quali, wie beim Turnier. Und ich würde sagen, die ersten beiden Runden hat er bestanden.
Runden. Ja, jetzt kommt Finalrunde.
Die Finalrunde.
Ja.
Weil, ich meine, gegen wen hat er denn in Mailand gespielt, 84? Da war die damalige Nummer 1 John McEnroe. Im März, erinnerst du dich da?
Wenn McEnroe die 1 war, warte mal, 2, Mailand, Vitas Gerulaitis.
Gegen Gerulaitis.
Ja.
Ganz stark. Und dann kam auch dann schon 85 Queens und Wimbledon. Lars, weißt du dann, gegen wie viele Amerikaner er da gespielt hat?
In Wimbledon 85?
Ja, auch Queens.
Also in Queens war ja ein kleineres Feld, da hätte ich jetzt gedacht, wahrscheinlich, also gegen Krieg hat er auf jeden Fall gespielt, gegen Mayotte. Also 3 vielleicht in Queens und in Wimbledon 7-1 hat er gespielt, Hälfte 4,
ja, würde ich sagen. Korrekt. Also wir haben es echt mit Experten hier zu tun. Und Tim Mayotte, da sprichst du ein schönes Stichwort an. Wir haben ja einen Fragebogen auch an Jonas geschickt vorab. Rate mal, wer sein größter Hassspieler war. Tim Mayotte.
Oh.
Kannst du dir das erklären,
Jonas? Tim Mayotte, der Gentleman.
Der Gentleman. Nee. Kannst du uns das erklären, Jonas?
Ich weiß nicht, das fing schon mit dieser Aufschlagbewegung an, wo er den Ball so über Kreuz gespielt hat mit, und dann so hochgegangen. Ich konnte den einfach auf dem Tod nicht ausstehen. Manchmal hat man das ja.
Ich fand die beste Aktion von Tim Mayotte, glaube ich, auch in Wimbledon hat er, ist er ausgeschieden, Achtelfinale. Und hat 7-8 Rackets zerhackt und hat am Ende, seinem Gegner die Hand gegeben hat, ist er zur Bank gegangen, hat diese 8 Rackets genommen, hat die gestapelt und hat die oben beim Schiedsrichter als Geschenk auf den Tisch gelegt. Das fand ich stark.
Ich sage Schlägermarke Head.
Absolut
Head. Ja, Head Elite Pro, glaube ich.
Entschuldigung.
Head und Adidas als Ausrüster.
Ja. Ist das so? Okay. Lars, hast du einen Hassspieler, den du nicht magst? Also Hassspieler klingt so hässlich.
Gegen jetzt so aus meinem Aktiven? Gegen
oder auf ATP-Level? Wenn es bei Jonas eben Tim Mayotte ist, bei mir Ivan Nendl, wer ist es bei dir?
Habe ich eigentlich gar nicht so, das liegt gar nicht so in meinem Naturell. Aber ich konnte auch Nendl irgendwie was abgewinnen. Habe ich eigentlich gar nicht, dass ich irgendeinen so gar nicht leiden kann. Nee.
Okay, also Becker war Profi, wir merken uns, von 1983 bis 1999, 16 Jahre. Und er war auch ein hervorragender Doppelspieler. Jonas, an wen erinnerst du dich? Mit wem hat Becker so Doppel gespielt?
Also ganz lange mit Slobodan Stevojimovic hat er gespielt. Ich meine dann, dass er in seiner späteren Laufbahn hat er ein paar Doppels gehabt, die ich einfach nicht verstanden habe. Ich glaube, mit Guy Forget hat er eins gespielt. Dann hat er mit, ich glaube auch, hat er nicht mit McEnroe auch gespielt? Klar, mit den Deutschen sowieso im Davis Cup immer mit Jelen zusammen, dann mit Stich hat er natürlich Gold geholt.
92 in Barcelona. Mhm. Wer hat da Silber im Hockey gewonnen? Erinnerst du dich da an jemanden?
Nein, kann ich nicht.
Du Lars? Ja, natürlich erinnere ich mich an die Insignienpartnerin von Boris Becker, nämlich Britta Becker, die ja auch zu Gast bei uns im Podcast ist.
Kann man nachhören, die Folge, ne? Also, und ich möchte nochmal, Lars, dich auch ein bisschen challengen hier, weil damit du nicht so einfach hier davon kommst. Mit wem hat Becker denn zum Ende seiner Karriere noch das ein oder andere Doppel gespielt? So, also wir sind jetzt echt ganz spät, im Spätherbst, 99, 2000, 2001 hat er auch nochmal ein Doppel gespielt. Erinnerst du dich?
Ja, nicht so richtig. Ich glaube, mit Kühn hat er, glaube ich, eigentlich irgendwie gespielt. Und ganz am Ende hat er, glaube ich, auch nochmal absurd mit, hat er nicht auch mit Agassi nochmal doppelt gespielt sogar?
Ja.
Also habe ich nie gesehen, muss ich eigentlich nochmal nachbessern, dass man sich das mal anguckt, weil ich glaube, eigentlich ein unfassbar geiles Doppel. Agassi, bester Returnspieler aller Zeiten. Das kann ganz gut ausgehen. Hast du ein Turnierergebnis parat gerade?
Nee, das Turnierergebnis habe ich nicht parat. Ich habe aber eben in Vorbereitung auf diese Sendung eben nochmal eruiert, dass er eben 98 sowohl mit Haas als auch mit Agassi Doppel spielte und 99 in Queens mit Sampras und das allerletzte 2001 mit dem Kroaten Ivanisevic in Indian Wells. Und da behaupte ich, das sind 500.000 Euro Fragen. Also wenn wir jetzt das Boris Becker Quiz hier, wer wird Millionär veranstalten, das ist nicht die Millionenfrage, aber 500.000.
Ja.
Also, wir fassen auch zusammen. Doppel, geiles Match, geiles Spiel generell, wir alle drei lieben Doppel, weiß ich. Und bereut ihr das so ein bisschen, oder Jonas, Frage an dich, dass weniger Doppel gesehen wird oder dass die Top-Spieler weniger Doppelspielen bei den großen Turnieren, so?
Ja, ich glaube, dass das Spiel sich einfach auch deswegen verändert hat. Also ich glaube, dass früher viel Doppel gespielt worden ist, weil Surf and Volley war, das, als, glaube ich, wir groß geworden sind, war das State of the Art. So hast du Tennis gespielt. Das war, selbst auf Sand haben die Leute teilweise Surf and Volley gespielt. Und heute wird in Wimbledon von der Grundlinie gespielt. Also das Spiel hat sich auch verändert, weil die Topspieler, glaube ich, schon weniger Doppel als früher spielen. Und du siehst es ja heute durchzutragen in die Jugendbereiche, wo ja auch deutlich weniger Doppel gespielt wird.
Ja, meine Hypothese. Wertigkeit ist leider nicht so hoch. Ja. Ich meine, an sich bedauerlich ja oft auch Zuschauerzahlen irgendwie bei den großen Turnieren, wenn es ans Doppel geht, obwohl das oftmals ja viel unterhaltsamer ist, so ein anständiges Doppel. Ja, ist bedauerlich. Ich glaube, auch wenn man das runterbricht auf so Punktspiel-Level, bin eigentlich ein Fan von der Idee, dass man die Doppel vor den Einzeln spielt, obwohl wir das natürlich alle überhaupt nicht gewohnt sind, aber um auch die Wertigkeit irgendwie vom Doppel nochmal zu erhöhen oder vielleicht sogar im Doppel zwei Punkte zu vergeben für einen Doppelsieg, auch damit könnte man nochmal da ein bisschen dran arbeiten, weil bei uns wird ja schon auch viel geschoben und gar kein Doppel gespielt. Also bedauerliche Entwicklung für den Doppelsport.
Drei kleine Fakten zu Boris Becker, Doppel, die man eigentlich auch nicht mehr auf dem Radar hat. Januar 85 vor dem Wimbledon-Sieg, ein halbes Jahr spielt er mit Edberg Doppel und im April 85 mit Ivan Lendl. Das müsst ihr aber euch selber ergoogeln auf der ATP-Seite. Und letzter Fakt.
85 hat er
mit
Edberg Doppel gespielt.
Und mit Lendl 3 Monate vor seinem Wimbledon-Sieg.
Das ist schon stark.
Das ist Wahnsinn.
Und mit Stich zur Vorbereitung in Monte Carlo gewonnen. Vor dem Olympiasieg 1992 in Barcelona.
Ja, das wusste ich natürlich. Aber das mit Edberg ist natürlich...
Ja, und auch mit Lendl.
Das also, ist irre.
Ich meine, Boris war da schon... Ich glaube, aufsteigender Star, aber Lendl war damals Top 5.
Was meint ihr, wer hat Vorhand, wer hat Rückhandseite gespielt? Ich weiß es nicht, aber Lendl Vorhand, oder?
Ja, natürlich.
Ja, klar. Peitsche.
Ja.
Unglaubliche Peitsche. Ja. Becker am Roten Baum. Jonas, da bist du groß geworden, Club an der Alster, deine Heimat seit 40 Jahren. Du hast Becker auch da viel gesehen. Erinnerst du dich an irgendwelche Anekdoten? Also ich habe hart gelitten und ich habe viele Wetten verloren.
Ja, also meine erste Begegnung war damals als Ballkind bei diesem legendären Spiel, was man heutzutage auch immer mal wieder sehen kann, zwischen ihm und Mansur Bahrami. Da trat Mansur Bahrami das erste Mal...
Der Schnippelperser.
Ja.
ja. Darf man das sagen?
Ja, der Tennis-Clown. Ja. Man, auch Schnippelperser ist in dem Fall... Wir sind ja große Fans von Mansur Bahrami. Ich glaube, du darfst das mal so sagen.
Aber gut. er trat da das erste Mal so ein bisschen auf die Bühne und auf die in Erscheinung und das war einfach spektakulär. Er hatte überhaupt keine Chance. Becker, damals schon Wimbledon-Sieger, dementsprechend gefeiert von den Zuschauern, hat ihm keine Chance natürlich gelassen. Da brauchen wir nicht drüber reden, über dieses legendäre Bild, was alle kennen, wie er Stich anfleht, dass er doch es gut sein lassen sollte mit ihm. Dann aber auch ganz
auf Knien.
Ja, ne? Auf Knien. Ja. Dann auch ganz schlimme Niederlagen. Ich meine, gegen Aguilera hat er dort verloren. Also es waren wirklich, wirklich schlimme, schlimme Begegnungen.
Im Finale irgendwann, ne? Wann war das?
Ja. Das war, warte mal, lass mich lügen, 90.
Ja. Aber du weißt nicht mehr, wie das Ergebnis war.
Doch, also das weiß ich relativ genau, weil er hat glatt in 2 Sätzen meines Erachtens verloren gegen den Qualifikanten und ich glaube, oder 3 Sätze, damals hat man noch 3 gespielt, Entschuldigung. Und ich glaube, er hat in den ersten 2 Sätzen hat er, glaube ich, 1 oder 2 Spiele nur gemacht.
Ja, ein Spiel, 1-6, 0-6, 6-7.
Das Groteske war, er hatte ja immer diesen Makel, dass er auf Sand ja nicht wirklich spielen konnte, obwohl er auf Sand ja groß geworden ist, aber von der Statur einfach dafür nicht gebaut. Im Endeffekt hat er relativ viele... Nicht nur in Hamburg, sondern auch bei den French Open. Der war 3-mal im Halbfinale der French Open. Wer kann das von sich heute schon behaupten? Also auch ja, da.
War es nicht.
Ja, so. Aber auch von der großen Ära. Also das ist schon klar. Es hat nie für einen Titel gereicht. Und ich glaube, neben dem gegen Juan Aguilera, der meines Erachtens sogar Qualifikant war, ich glaube. Und ich weiß noch, der hatte einen guten Start, hat im Halbfinale meines Erachtens noch Lecomte geschlagen. und war eigentlich der haushohe Favorit und alle sind davon ausgegangen, dass er eigentlich in drei Sätzen das irgendwie durchzieht. Und dann hat er in zwei, drei Sätzen da locker
verloren. Aguilera hat einfach zu langsam gespielt irgendwie. Was Aguilera verdammt gut kann, ich durfte mal mit ihm ein bisschen Training geben im Robinson Club auf Mallorca, ist Gin Tonic trinken. Sogar so gut, dass wir die Gin Tonics irgendwann Aguileras genannt haben.
Nicht ernsthaft.
Ja, und dann haben wir gesagt, komm mal, Dress Aguileras Mass.
Das ist eine gute Geschichte. Das ist eine gute Geschichte.
Das ist ein guter Typ.
So, pass auf, jetzt schließt sich der Kreis. Wir wissen ja, in welchem Jahr Becker Nummer 1 wurde. Er war ja meines Wissens 12 Wochen oder so Nummer 1 der Welt, 1991, nach dem Sieg bei den Australian Open. Gegen wen gewann er denn in der ersten Runde? Kleiner Tipp, ist es der Erzfeind von Jon Rensenbrink. Ehemaliger Gast
unseres Podcasts. Ich weiß es natürlich, weil wir natürlich eine Sprachnachricht auch von ihm bekommen haben. Ich glaube auch mit dem Angebot irgendwie eines Revanche.
Ein Video
sogar. Games, ein Video sogar, genau. Das war genau eine Videobotschaft. Ja, muss man auflösen an der Stelle, Jonas?
Boah,
das ist jetzt 7-Millionen-Frage.
Ja, das fällt mir wirklich, wirklich schwer. Aber also ich kann dir danach zumindest sagen, wenn er in der dritten Runde gespielt hat, weil da hat er nämlich Matchball gegen sich gehabt. Das war Omar Camporese.
Unfassbar. Oh, den habe ich auch schon zitiert.
Ja, war sensationelles
Match. Der schöne Omar.
Ja, und also wirklich Matchball hinten gelegen, eigentlich das Match so gut wie verloren. Und dann war die Station meines Erachtens Ferreira, Forger. Und dann nicht John McEnroe, sondern Patrick McEnroe und dann Lendl im Finale. Aber erste Runde, keine Ahnung.
Ja, das ist stark. Erste Runde, dann Jeremy Bates müssen wir jetzt
das auflösen,
müssen
wir auch natürlich.
Ja.
Das müssen wir.
Der ist dir entfallen, ne? Aber die anderen Runden hat es noch auf dem Radar.
Ja, vor allem
gegen Jörn Rensenbrink. Jörn nie gegen ihn gewonnen
nie.
Und bitterste Niederlagen. Ganz Jörn hat uns danach eine WhatsApp geschickt, hat gesagt, er hat mich demoralisiert oder was hat er geschrieben? Meine Karriere fast zerstört.
So ungefähr. Aber wie gesagt, Omar Camporese kann ich nur jedem nochmal empfehlen. Das kann man mittlerweile nachgucken auf YouTube, ist ein Highlight. Wie er sich da wieder reingekämpft hat, stark.
Omar Camporese übrigens auch sehr gerne durchgängig im Polunder gespielt. Hat Boris ja auch mal gemacht, macht heute gar keiner mehr. Es gibt gar keine Polunder mehr auf dem Platz. Dauer ich sehr.
Ich habe neulich einen von bei Caspar Rüth gesehen.
Ah ja.
Der hat neulich einen Polunder getragen, aber du hast recht, habe ich auch nicht mehr gesehen.
Ist leider nicht mehr drin. Hast du noch einen Polunder, Tom?
Habe ich, ja, aber ist zu klein mittlerweile.
Ja.
Leider.
Trainierst viel, ne?
Ich habe zugenommen.
Was lacht ihr? Ich dachte jetzt so vom Kreuz her.
Was lacht ihr?
So? Weil wir auch so
umfassend. Ist eingelaufen.
Ja.
Pass auf. Monte Carlo, also lass uns mal über die schlimmen Niederlagen reden. Ich erinnere mich, dass Becker nie ein Sandplatzturnier gewonnen hat. Korrigiert mich.
Richtig.
Korrekt. Und ich erinnere mich eben an Monte Carlo 95, Finale gegen Muster. Er gewinnt die ersten beiden Sätze.
Ja.
Und dann irgendwie bricht er zusammen, gefühlt, und kann nicht mehr.
Verliert die nächsten beiden. Das war das beste Sandplatztennis, was Becker, glaube ich, je gespielt hat. Diese beiden ersten Sätze gegen Muster.
Womöglich, ja. Muster, damals noch nicht Nummer 1 der Welt. Irgendwann war er Nummer 1.
Genau, verliert den dritten dann aber auch relativ glatt. Und im vierten, 7-6 meines Erachtens, verliert den und hat da auch Matchball.
Ja.
Richtig.
Hat Matchbälle.
Und das habe ich bis heute nicht.
Und bei eigenem Aufschlag.
Und dann reißt es ab.
Ja.
Und dann der fünfte.
Ja. Schön Bälle. Ich glaube, ich wollte gerade sagen 0-6. Ja.
0.
Danach war vorbei.
Das hat mich echt
fertig gemacht. Ja, da habe ich geweint, glaube ich auch.
Ich habe richtig geheult.
Ja. Da habe ich auch wirklich
geweint. Ich bin eine Woche nicht in die Schule gegangen.
Ja, mit Krankschreibung, mit Attest.
Ja. Wisst ihr, wie viel Preisgeld er gewonnen hat in seiner Karriere, Jonas?
Boah. 24 Millionen.
Ja, das ist daneben, würde ich sagen.
Deutlich.
Ja, ich würde sagen, deutlich. Tick mehr. Ich würde so sagen 25,5, dann ich ein bisschen drüber.
25.
Okay, 25. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich mich da so
verschätze. Die Frage ist ja, was hätte er heutzutage bei den heutigen Preisgeldern dann eigentlich? Was wäre das heutzutage wert?
Das wäre die echte Geldrangliste, die mit Inflation reinberechnet oder mit der Preisgeldsteigerung. Ne?
Naja. Ja, wenn du dir überlegst, wo die Jungs stehen. Ja. Also ich finde es noch eklatanter eigentlich fast bei Steffi, wenn man sieht, was Steffi verdient hat und dann sich Serena Williams anguckt. Das ist ja mal, also wahrscheinlich das Dreifache, so gefühlt. Auch bei Boris muss man ja schon 60, 70 Millionen, noch mehr vielleicht.
Aber Tom, du sprachst gerade die bittersten Niederlagen an. Ich kann mich an die bitterste Niederlage auch erinnern, 87 gegen Peter Doohan, ganz klar, natürlich auf dem
Friedhof Court, der Stars.
Wollte ich also auf dem Friedhof der Stars in Wimbledon.
Das war schlimm. Zweite Runde, ne?
Zweite Runde, 87 und ich...
Wie heißt der denn eigentlich, der Friedhof der Stars? Welcher Platz ist das?
Das ist...
Court Number
2. M1?
Oder was? Nee, ich meine, das ist der, war damals der 1.
Ja, der 1. Meinetwegen.
Ja, was heißt hier meinetwegen?
Ich weiß es auch nicht.
Das war der...
Sprich hier so, als ob das dein Wohnzimmer wäre, weißt du, der Friedhof der Stars und dann...
Ich bin ein freier Redakteur, ich kriege kein festes Gehalt. Ja.
Ich meine, das war die Eins, der Einser.
Ja. Gut.
Der Einser.
Ich entschuldige mich.
Ja, auch bei der Queen.
Bei allen. Und
posthum.
Das auf jeden Fall.
Und danach erfolgte, glaube ich, auch die Trennung von Günter Bosch.
Danach. Aber nicht deshalb, oder?
Naja, ich meine, in 87, du kommst als gestandener Wimbledon-Sieger 86, verlierst erste Runde Australian Open.
Ja.
Als damals noch auf Rasen, eigentlich gehst du da als Favorit mit rein, sollte man denken. Verlierst erste Runde, dann spielst du zwar French Open, meines Erachtens dort das erste Halbfinale, 87. Und dann verlierst du zweite Runde gegen Peter Doohan.
Ja, das ist bitter. Und ich glaube aber, ich habe irgendwann mal gelesen, dass es zu der Zeit zu wahnsinnig großer Diskrepanz kam auch immer zwischen Tiriak und Bosch, weil Tiriak hat natürlich die ganzen Werbeverträge gemacht, dann hatte Boris irgendwie diese Verpflichtung und Bosch hat immer gesagt, der Junge muss auf den Court, der muss trainieren und nicht immer für irgendwelche Shootings und Spots und dies und das und Sponsorentermine irgendwie zur Verfügung stehen.
Das ist aber mal ein gutes Stichwort, Lars. Ebel die Uhr erinnere ich. Jonas und Lars, ihr bei, also Lars, du kommst aus der Werbung, wenn ich dich so in die Schublade tun darf, du bist natürlich Multi- Talent und hast viele, viele Unternehmungen in deiner Unternehmensgruppe.
Auf meinem Friedhof.
Jonas, ich schmeiße jetzt mal so Ebel die Uhr in die Runde. Eles, weiß jeder, braucht nicht erwähnen, ja. Puma-Schuhe. Aber was fällt dir noch so ein an legendären Werbespots auch?
Oder Slogans. Also einmal war für mich klar, Raktiv macht aktiv, dieser ganz schlimme Spot.
Ja, der ist gut. Habt ihr das mal getrunken?
Ja, natürlich.
Klar, von Müller, ja, war stark. Gibt heute gar nicht mehr.
Nee, komisch. Aus Gründen. Und AOL natürlich.
AOL, glaube ich, bin ich schon drin oder was? Also das war
Sensation.
Das war damals echt ganz, ganz stark. Dann hatte er Coca-Cola meines Erachtens links auf dem Arm drauf von den Ausrüstern.
BASF war auf dem Ärmel.
BASF auch, ja.
Weil in der Nähe von Leimen.
Ja, Ludwigshafen und so, natürlich. So, ja.
Dann hatte er Ford links oder rechts drauf.
Ja. Und hässliche vieler Sachen.
Ja, also nach Puma, muss man jetzt mal sagen. Also Ausrüster, Eles, Puma.
Ja.
Dann kam als nächstes Fila, der erste Italiener. Dann
Diadora?
Waren Schuhe nur. Hatte er nur Schuhe, Dann von Fila dann zu Lotto gegangen.
Ja, stimmt, Lotto war das.
Und dann Lotto auch als Schuhe gehabt.
Und hässliche Frisur gehabt, als er Lotto anhatte. So ein ganz kurze.
Ja, ich glaube am Anfang noch also diese, aber ja.
Geschmackssache.
Ja, und dann hat er ja den Puma-Schläger, den er noch hatte, als er 86 das Turnier gewonnen hat. Am 85 hatte er ja noch diesen Silber-Rot. Dann wurde der Schläger blau-rot und dann hat er mit einem No-Name gespielt und irgendwann diese eigene Firma Estusa gehabt.
Aber er hat doch, weil Boris hat Puma die Form abgekauft und hat die dann selber gegossen.
Ist das so?
Ja.
Stark.
Ja, er hat die selber gegossen. Entweder gab es diese Firma Estusa oder er hat die selber, weiß ich nicht ganz genau, ob er die selber gegründet hat oder so. Aber ich weiß, dass er diese Form gekauft hat und dann seinen alten Schläger wieder gebaut hat.
Hattet ihr diesen silbernen Boris Becker Schläger mal in der Hand?
Ja, jetzt gerade
erst. Habt ihr mal an dem Power-Control-System an der Schraube gedreht, unter dem Griff, war eine Schraube, an der man drehen konnte. Was hat das bezweckt? Weil ich habe den Schläger einmal in der Hand gehalten, ich konnte damit kaum Ball übers Netz spielen, weil die Form komisch war, der war tierisch schwer, erinnere ich mich. Ich war aber auch ein kleiner Junge.
Aber es ist ein unfassbar brettiges Gerät. Also selbst wenn du den so nur in der Hand hast, ist das
War das Power-Control-System? Konnte man den verlängern oder wofür war diese Schraube? Das müssen die Leute bei Instagram beantworten.
Ja, das müssen die Leute bei Instagram beantworten. Wahrscheinlich konnte man den Rahmen irgendwie zusammenziehen und damit die Seite irgendwie härter machen. Alles andere macht ja relativ wenig Sinn. Ne?
Mir fällt noch ein Werbepartner ein. Ohne Wenn und Aber.
Fahrer.
Ist stark. Ja, Lotto stimmt. Spielen.
Ja, natürlich.
Stimmt.
Ja?
Stimmt.
Okay. Ja, und Mercedes natürlich klar. Lange, ne, mit eigenen Autohäusern und so. Das Tatsache, darf man natürlich auch nicht vergessen.
Aber Lieblingsmarke, meine Illes. Was mit euch? Habt ihr da so Lieblingshemden gehabt? Jonas ist ja unglaublich auch bei Instagram zu bewundern, in einem alten Original Puma Trikot hier aufgelaufen.
Mhm.
Ganz habt genau. Ihr da Lieblingsmarken?
Ach, ich habe früher auch diese Lotto-Sachen, hatte ich glaube ich auch mal zwei Saisons oder drei Saisons hatte ich die, ich mochte die irgendwie. Ich fand Lotto war eine lustige Marke. LS ist natürlich eine Sensation. Mhm. Vom Look her. Schade, dass Boris nie Sergio Tacchini getragen hat. Das hätte ich eigentlich das perfekte Match gefunden.
Hm. Mich hat immer überrascht, dass er nicht bei Puma oder einen Lifetime-Vertrag irgendwann bei Adidas bekommen hat, bei einer deutschen Brand und quasi da den so einen Weg gegangen ist, wie du es mit Federer hattest am Anfang mit Nike oder mit Nadal. Ja, absolut. Also das habe ich nicht verstanden, dass du da nicht eine Ära prägst und das durchziehst bis zum Ende.
Aber vermutlich kann ja nur so sein, dass das Angebot nicht gut genug war. Ne?
Ja, ich meine in einem der Bücher von Boris auch gelesen zu haben, dass er sogar ein Angebot hatte von Nike. Mhm. Nike wollte ihn holen und er war meines Erachtens entweder bei Fila oder bei Lotto unter Vertrag und die haben ihn nicht aus dem Vertrag gelassen.
Ja, okay.
Und daraufhin haben sie aber dann, weil dann nachverhandelt worden ist, haben die ihm ein höheres Angebot gemacht und er hat mehr Geld bekommen. Aber das ist zumindest das, was ich als Gerücht gelesen habe.
Du warst ja früher Teil des Jetsets und bei der Gala.
Das hört sich jetzt aber
du bist heute noch. Noch.
Heute Jet Set heute muss noch ich immer an den Song von Carmen Geist denken.
Ja.
Ja.
Jet. Der ist super. Das ist auch
nochmal
dein Lieblings. Aber du hast ja wirklich für A-Promis, du hast fast alle kennengelernt, Partys veranstaltet für deine Zeitschrift. Mein Gott, das gehört halt zum Job dazu damals. Ist dir Boris Becker mal über den Weg gelaufen? Oder hattest du andere Berührungspunkte irgendwie?
Also ich hatte jetzt mit ihm auf Veranstaltungen gar nicht, das war nach seiner aktiven Karriere, das wäre falsch. Seine Ex-Frau, die war natürlich öfter mal auf Veranstaltungen und die hat aber immer nur sehr wohlwollend über ihn gesprochen. Natürlich habe ich dann auch mal mit ihr gesprochen, auch über den Tennissport. Das schon, aber einer meiner engsten Freunde hat eine Dokumentation über ihn gemacht, die sehr erfolgreich auch lief, auch weiterhin aktuell noch auf Netflix zu sehen ist.
Erzähl mal.
Boris Becker, der Spieler.
Aha.
Mhm. Und ich weiß nicht, wer sie noch nicht gesehen hat, dem kann ich jedem nur diese Dokumentation wärmstens ans Herz legen, weil es Boris nochmal von einer etwas anderen Seite zeigt und auch, sag mal...
Das ist doch jetzt die jüngst erst, oder... noch nicht so alt ist, oder? Wo er so humpelnd mit dem Zigarillo...
Ganz genau.
In Wimbledon hinten den Hintereingang nimmt.
Richtig, ganz genau. Ja. Wo du ihn schon siehst und auch da auch er schon Djokovic betreut hat als Trainer so weiter und dann sich einer OP unterziehen musste. Also es gibt verschiedene Einblicke. Es wird auch nichts beschönigt. Mhm. Also klar, mit dem aktuellen Verfahren und mit den aktuellen Themen, die sind ausgeblendet, weil es die da noch nicht so in der Gänze und der Finalität gab. Aber es wird vor allen Dingen aber der Mensch und der Spieler beleuchtet und seine Karriere auch. Ja.
Ja.
Und Weggefährten befragt. Auch Günter Bosch kommt zu Wort. Mhm. Und Tiriak. Es gibt diese legendäre Szene, wie Tiriak in ein Glas gebissen haben sollte. Also um den Boris auch dann für sich zu gewinnen. Also es gibt wirklich sehr viele Anekdoten. Ich kann diesen Film wirklich nur wärmstens empfehlen.
Und Benno, vielleicht Blick hinter die Kulissen, hat dann wochenlang da bei ihm Zeit verbracht oder zwei Drehtage, wie...
Ja, das ist ein Projekt, das natürlich erstmal in der Anbahnung schon mal, erstmal musst du das Vertrauen von ihm gewinnen, von Boris gewinnen. Und das hat Benno natürlich einfach sensationell gemacht. Und dann haben sie angefangen zu drehen. Und so ein Drehtag ist ja nicht nur einer, sondern so eine Dokumentation läuft über verschiedene Begegnungen, verschiedene Drehtage. Und sie waren, ob sie nun in London waren, ob die nun, wie gesagt, in Wimbledon waren, dann waren sie in Spanien. Also an verschiedenen Orten sich immer wieder gesehen. Und auch bei ihm zu Hause. Also Benno war auch bei
bei Becker persönlich zu Hause.
Ja, also da kann man ja auch mal dann vielleicht nochmal mit Benno sprechen. Vielleicht kommt er ja auch irgendwann mal vorbei und dann stellen wir ihm da ein paar Fragen.
Richtig.
Frage ist das Stichwort. Ich möchte euch gleich jetzt mal ein paar Fragen stellen, weil ihr beide seid ja Tennisexperten und Becker hat ja legendäre Duelle gehabt. An welchen Spieler denkt ihr als allererstes, wenn ihr an Duelle denkt?
John McEnroe.
McEnroe sagst du?
Ja.
Becker McEnroe.
Ja,
das
Davis Cup.
An woran denkst du?
Becker Edberg.
Becker Edberg. Okay. Pass auf. Ich sag das Duell. Das sind hier jetzt so ein paar, 10 Stück ungefähr.
Ja.
Und ihr sagt, wer die Oberhand hatte. Lendl gegen Becker.
Mhm. Wann, wo?
Wie?
All-Time
Karriere.
Ach so, All-Time Karriere.
Ihr müsst nur den Namen sagen.
Becker.
Becker.
Lendl 11-10.
Ach.
McEnroe.
Becker.
McEnroe.
Becker 8-2. Edberg.
Edberg.
Nee, Becker, aber leider hat Edberg sehr entscheidende Duelle gewonnen.
Das ist richtig. Aber Becker 25-10.
Mhm. Oha, echt? Mhm.
Sampras Becker.
Ich habe gar keine Ahnung. Sampras. Ich sollte nicht mehr antworten, aber das muss jetzt wirklich
Sampras
sein. Ja, ja. 12-7. Agassi Becker.
Ausgeglichen.
Ich glaube, hinten heraus hat Agassi mehr gewonnen.
2-4 für
Agassi. Agassi 10-4.
Mhm. Oha.
Becker Stich.
Becker.
8-4 für Becker. Skoff Becker.
Oh, Skoff, leider. Ich glaube, die haben nicht so oft gegeneinander gespielt.
Was sagst du, Lars?
1-0 Skoff.
Hätte ich auch gesagt, Becker 3-1.
Ach,
Muster Becker.
Mal das für Muster, glaube ich. 5-2.
Ja, denke ich auch.
2-1 Becker.
Oh. Gibt's doch
nicht. Dreckmann Becker. Henrik Dreckmann.
Becker.
Da muss ich natürlich lachen, weil uns Jörn Renzenbrink im Podcast diese Begegnung in der Pizzeria in Bielefeld erzählt hat, als er bei Henrik Dreckmann zu Gast war. Deswegen kann ich das nicht,
kann man
gerade nicht drauf konzentrieren.
Aber du sagst wer?
Becker natürlich.
Henrik Dreckmann 2-1. So.
So.
Der hat eine positive Bilanz. Und jetzt das ultimative Duell Brad Gilbert gegen Boris Becker. Mein ultimatives Duell.
Boah, in dem Buch beschreibt Brad Gilbert bei Winning Ugly, dass er ja immer Boris da als das Paradebeispiel für sein Buch verwendet. Mhm. Ich glaube, eine entscheidende Begegnung auch beim Masters hat er leider immer verloren. Ich glaube leider, Gilbert führt.
Was hast du, Lars?
Ja, ich glaube auch.
Becker 6-4. Oh. Also Jungs, da ist noch Luft nach oben. Aber ich hätte es nicht besser gemacht als ihr, bin ich ganz ehrlich. Ja. Und nun kommen wir langsam schon zum Abschluss. Jonas, auch du hast uns dein Lieblingsspieler zusammengebastelt. Das machen wir ja mit jedem Gast. Du hast gesagt, wer hat die geilste Vorhand, beste Rückhand, besten Aufschlag etc. pp. Wer hat den besten Aufschlag?
All time.
Ja.
Für mich, klar, neben Boris Becker, den ich ja sonst in alle Kategorien gepackt hätte,
ja,
würde ich sagen, immer noch Pistol Pete.
Vorhand.
Roger Federer.
Rückhand.
Einfach von der Schönheit Stan Wawrinka.
Slice.
Steffi Graf, ganz klar.
Smash?
Ja, das ist eine gute Frage. Smash habe ich dann
auch... Da kann Lars dir helfen.
Ja, weil beim Smash kann es in diesem Podcast nur eine richtige Antwort geben und das ist Paul Haarhüs.
Ja. Oder kannst du den toppen?
Nee, der hatte so eine komische Aufschlagbewegung. Da gehe ich auch wieder mit Sampras, den fliegenden, eingesprungenen Sampras.
Okay, Volley?
Da sehe ich Becker. Becker und natürlich Mr. Touch, John McEnroe.
Die beste Beinarbeit neben Lars?
Wenn sie nicht von Steffi Graf besetzt wäre, hätte ich Michael Chang gesagt. Ihr seht, es ist sehr 80er-lastig.
Stopp haben wir noch.
Allerdings.
Oh, wer hat den besten Stopp?
Ganz aktuell.
Finde ich Alcaraz aktuell sensationell.
Ja, da bin ich auch total bei dir. Auch selbst bei Beinarbeit würde ich jetzt, nachdem ich Alcaraz live gesehen habe am Roten Baum, würde ich sagen, das ist schon ziemlich ordentlich, wie der sich bewegt. Da gibt es eigentlich, glaube ich, keinen besseren
Moment. Ja, obwohl, da muss ich auch gegenhalten. Wir haben zusammen, Tom und ich, beim Laver Cup im ersten Spiel Djokovic gesehen. Das war Tennis vom anderen Stern, was die Bewegung angeht und was der, das war schon, der war immer stabil. Selbst wenn er gerutscht ist, war der stabil.
Ja, ich mag Djokovic nicht, aber er ist der beste Tennisspieler aktuell der Welt. Meine These.
Meinst du,
der 2022 ist der beste Spieler von allen.
Das weiß ich jetzt nicht, aber...
Wer ist denn besser?
Naja, also bei
eure Nummer 1.
Alcaraz.
Okay.
Alcaraz,
weißt du, das ist... Ja, 2 gegen 1, dann ist es Alcaraz. Dann habe ich verloren.
Ja.
Ja, dann kann ich jetzt gehen. Ja,
dass du dich so fühlst und so
devot,
wollte ich sagen.
Nein, dass du das so einkassierst.
So devot kennt man ihn gar nicht.
Ja, ist okay. Wundert mich auch.
Keine Ahnung habe vom Tennis. So, was mit Agassi? Agassi ist ja auch so ein Faible von dir.
Ja, weil der die Beste also retourniert und einfach...
Wird die Karriere von Agassi zu wenig gewürdigt?
Naja, ich glaube, soweit ich das zumindest aus dem Gedächtnis rezitieren kann, war er der Erste, der den Slam geschlafft hat. Also alle Turniere auf den verschiedenen Belegen gewonnen hat. Zwar nicht in einem Jahr, aber dass er das als Erstes geschafft hat. Und das bei den Herren.
Aber er hat sich natürlich auch so zurückgezogen. Ne? Hat er nicht zwischendurch nochmal irgendwo, hat er nicht mal ein Jahr auch als Trainer ein bisschen was gemacht, aber wenig Reisetage, glaube ich, auch nur gehabt. Aber sonst lebt er ja einfach sehr zurückgezogen. Deswegen ist er nicht so präsent in den aktuellen Diskussionen. Aber ich...
Also meint er, er hat den Pfiffi, den er früher getragen hat, noch im Schrank irgendwo irgendwo in der Schublade liegen?
Ich glaub, ja, vielleicht trägt er den... Halloween bei Heidi Klum auf der Party, das könnte ich mir vorstellen.
Geht als Andre Agassi. So,
geht als Andre Agassi. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, also ist auf jeden Fall eine Sensation.
Und ein bunter Paradiesvogel.
Ich glaube, er hat Wimbledon gegen Goran Ivanisevic, hat Ivanisevic, glaube ich, 45, 48 Asse geschlagen oder irgendwie so eine absurde Anzahl und ich glaube, Agassi hat so an die 70 Return-Winner gespielt. Praktisch gab es die Aufschlagspieler haben eigentlich nur aus Ass oder Return-Winner bestanden. Das ist schon Wahnsinn.
Und ich meine, der hat einen hohen Entertainment-Faktor, vor allen Dingen auch, wenn er gegen Becker gespielt hat. Also ich erinnere mich an gegen auch Davis-Cup-Duell beim Compaq Grand Slam Cup damals haben sie gegeneinander gespielt und dann natürlich Wimbledon ein hervorragendes Duell. Ich glaube, Agassi die ersten zwei Sätze dominiert und Becker dann noch in 5 gewonnen.
Das habe ich verdrängt, das Match. Aber ja, da war was. Da war auch unglaublich viel Preisgeld. Ja, klar, aber...
Axel Meyer-Wölden hat es organisiert, glaube ich.
Gott habe ihn selig.
Ja, großer Mann, großer Manager. Guter Mann, tolles Turnier, glaube ich, auch damals.
Unter anderem der Manager dann nach Jan Tiriak von Boris
auch. Ja, richtig.
Tatsache. Agassi war immer bunt gekleidet, so wie Lars auch. Lars, der bunte Paradiesvogel, ich, nur der weiße Sport. Sollte es der weiße Sport wieder sein, Jonas?
Ich finde
Sollte man konservativ gekleidet sein?
Ich finde ja. Mhm. Ich finde es auch, für mich musst du auch nicht den Center Court öffnen in Wimbledon, um darauf trainieren zu können. Das haben sie in diesem Jahr das erste Mal gemacht, dass du auch auf dem Center Court trainieren konntest.
Okay.
Ich finde, Tennis ist für mich ein Traditionssport und da bin ich
Lars guckt wie eine Katze, die dich gleich anspringt.
Das kann ich natürlich aus meiner Perspektive nicht nachvollziehen. Ich finde schon, dass es einzelne Turniere, so wie Wimbledon durchaus, also auf dem Niveau ist das vielleicht auch nochmal was anderes, aber ich glaube, dass du grundsätzlich mit so einem Reglement heute auch irgendwie Jugendliche und Kinder nicht wirklich begeistern kannst.
Ich gehe da mit Jonas, also auch 2-1, so wie ich nachgegeben habe, könntest du jetzt mal nachgeben.
Ja, Glückwunsch an euch.
Ja?
Dann spielt doch euren weißen Sport, ihr alten weißen Männer.
Im Übrigen, mein Winning Ugly-Tipp, den ich vor ein paar Folgen mal zum Besten gegeben habe, den Aufschlag des Gegners loben.
Toller Aufschlag.
Der wurde von Petkovic wiederholt in der TV-Show von Tommy Schmidt. Ich habe den Namen vergessen.
Aber den hat sie auch von uns hier,
Petkovic. Natürlich. Und da möchte ich jetzt einen weiteren.
Aber dann kannst du auch wirklich jetzt mal zu Gast kommen, Petko, wenn du das hörst, jetzt mal wirklich, wenn du hier schon die Tipps klaust, dann lass dich immer blicken in Hamburg.
Hart geklaut. Ich möchte einen weiteren Tipp zum Besten geben dann auch. Ganz in Weiß auflaufen und dann nach dem 1-0, wie auch immer, 2-3 sagen, im Übrigen, die Spielkleidung bei mir im Club ist weiß.
Ja, und da war der, aber dem Gegner dann auch ein Hemd und eine weiße Hose rauslegen.
Nee, und dann warten, bis man, ich musste mich mal bei Jugendtrainiert für Olympia in Berlin wirklich umziehen, weil ich einen blauen Short anhatte und dann musste ich mir eine zu große Tennishose anziehen. Das war schlimm.
Mein Vater hat bei uns auf so einem Preisgeldturnier in meinem Heimatverein TC Melle hat er im Endspiel damals Daniel Dudek aus Berlin auch vom Platz geholt, weil der auch eine blaue Hose anhatte. Das gab's bei uns mit unserem redgedeckten Clubhaus, gab's das auch nicht.
Ja, da hast du es doch.
Ach, der feine Herr.
Deswegen leide ich da ja so drunter.
Ah, okay, verstehe.
Becker hat da auch immer so eine blaue, enge Hose an und dann hat er ja noch so eine Radler da drunter, die nicht einfarbig war.
Ich weiß nicht, ob ich daran erinnern kann. Ja, Becker muss man wirklich auch bei Style auf dem Tennisplatz ist Boris leider nicht mal unter den ersten 100 wahrscheinlich. Das, also diese Radlerhose, die war aus dem Sanitätshaus.
Ja, absolut.
Unfassbar.
Haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen über Boris Becker? Haben wir irgendein Thema nicht angeschnitten? Es gibt ja unglaublich viele Matches, viele Sponsoren. Wir sind ja jetzt echt durchgaloppiert, so ein bisschen durch die Karriere. Wir haben ein paar Fakten erwähnt, die keiner mehr so richtig auf dem Radar hatte. Wir haben Tierjäger erwähnt, Bosch, da könnte man ja eigene Sendungen drüber machen, würde ich behaupten. Also ich würde vorschlagen, wir vertiefen das nochmal an anderer Stelle.
Ja, das machen wir. Das
machen nochmal einen Deep Dive
mit Jonas B. Wolf.
Aber jetzt vielleicht die Frage an euch. Was ist euer Moment mit ihm?
Na, ich habe halt, meine Mutter hat US Open 89 ihm die Waden massiert am Fernseher. Und er hat Matchbälle gegen sich. Ja, also das sind die emotionalsten Momente neben den Wimbledon-Siegen. Aber wirklich, wir haben Boris im Fernsehen geguckt. Er hat mich unglaublich geprägt. Ich habe natürlich viel Zeit auch dann verbracht. Und deswegen steht für mich der Tennisspieler Boris Becker über allen auch. Ja, also mein erstes Idol war John McEnroe. Aber Becker hat mich am meisten geprägt und ich habe echt mitgelitten, mitgefiebert. Und das war unglaublich spannend und hoch emotional und das war Thema Nummer eins, nicht nur im Tennisclub, sondern eben bei vielen anderen auch. Und dafür bin ich unendlich dankbar.
Ja, ich fand das überraschend, dass als er, ich weiß gar nicht, wann er angefangen hat, für Eurosport zu kommentieren. Er hat ja ewig lange für BBC kommentiert schon, und wenn man sich das ab und zu mal reingezogen hat, dann hat man auch gemerkt. Das hat
doch keiner gemacht, Lars.
Nee, das hat kaum jemand gemacht, außer ich vielleicht, weil das irgendwann auch schon mal so an mich herangetragen wurde, dass das wahnsinnig viel Spaß macht, sich das auf BBC reinzuziehen, wie Boris kommentiert, weil der eine wahnsinnig scharfe Beobachtungsgabe hat und das gut transportieren kann auch, seine Beobachtung des Spiels. Und das hat er dann bei Eurosport auch sensationell gemacht. Und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Match bei Becker, wahnsinnig geiles Format, fand ich großartig, wie er das absolut gemacht hat. Und deswegen hoffe ich, dass er bald das Format wieder aufnehmen kann.
Ja. Mhm. Aber ich hatte neulich Abend meine Diskussion, da ging es um, ich glaube, es gibt wenig Sportler in Deutschland, die diese Masse an Leidenschaft bei Menschen in einer Distanz von etlichen tausenden Kilometern immer wieder ausgelöst hat und die Leute vor den Fernseher zusammengeholt. Und die These war, würde das heute auch so stattfinden, weil du ja viel mehr Ablenkungspotenzial hast über Social Media, über das Internet, du hast viel mehr Fernsehprogramme, die Leute streamen die Sache. Mein Argument war, dass ich glaube, dass es genau so stattfinden würde und er genauso ein Phänomen wäre, weil die Leute mitgelitten haben und das dann auch über Social Media genauso geteilt worden wäre. Du würdest nicht drum herum kommen. Mhm. Es würde trotzdem ein Phänomen sein. Mhm. Meine Hypothese.
Kann ich nur unterschreiben.
Ja, denke ich auch. Also vielleicht nicht in der Masse irgendwie, weil sich vielleicht dann doch der eine oder andere irgendwie ablenken lässt, aber ich glaube schon, dass es irgendwie an der Strahlkraft und an der Präsenz und an der Begeisterungsfähigkeit, das glaube ich schon auch, dass das genauso funktioniert hätte. Und da, ich meine, irgendwie fehlt uns das ja auch so ein bisschen, hat uns bei den Damen irgendwie auch so ein bisschen gefehlt, leider, dass, ich meine, Angelique Kerber, sensationelle Karriere, unfassbares Tennis gespielt, aber irgendwie so dieses Begeisterungsmomentum hat die eben nicht so richtig gehabt, leider. Ist bei Sascha ja auch ein bisschen knifflig an der einen oder anderen Stelle. Und eigentlich braucht's, der Tennis braucht das. Das wiederum finde ich bei Alcaraz phänomenal, weil der hat das. So. Der begeistert, der ist auch manchmal ist er ein bisschen drüber, ist auch gut, dass der irgendwie mal so ein bisschen edgy ist und sich auch mal irgendwie ein bisschen vergreift in seiner Emotionalität, aber das zieht natürlich irgendwie an und das auch dieses Mitleiden ist ja irgendwie auch ein großes Gefühl irgendwie beim Zuschauen.
Ein Vergleich, der natürlich hinkt, ist der zwischen Steffi und Boris. Wenn man mal auf die nackten Zahlen schaut, ist Steffi 3-mal oder 4-mal so erfolgreich gewesen, was die Anzahl der Grand Slam-Siege zum Beispiel geht. Wochen Nummer 1 brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube 377 Wochen Nummer 1 oder richtig, so.
Ja.
Und wir, und die haben zum gleichen Zeitpunkt gespielt und wir reden hier über Boris. Überspitzt gesagt, liegt vielleicht daran, weil wir drei Jungs sind. Eigentlich müssten wir nochmal eine Sonderfolge über Steffi Graf machen.
Absolut.
Ja,
da bin ich auch dabei.
Ja? You cannot be serious!
Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem Buch Winning Ugly, lautet:
Wasser. Trinken Sie das ganze Match hindurch. Warten Sie nicht, bis Sie Durst bekommen. Trinken Sie schon vor dem Match.
Doublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Kontakt@anlaufgegengewalt.org ist eine anonyme und unabhängige Anlaufstelle für jeden, der Gewalt erfahren hat. Schreibt eine E-Mail an kontakt@anlauf-gegen-gewalt.org. Dann wird euch geholfen. Doublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting und Markenpersonal. Ein großes Danke an alle unsere bisherigen Gäste und Hörer und an unser grandioses Team. Verantwortlich für Schnitt und Ton Lina Ickenhans und Hannah Moore. PR und Kommunikation Isabel Rauhut. Moderation Charlie O'Brien und Cliff Claven. Radiostimme Tom Heinkel und für die Schönheit verantwortlich Lars Kreinhagen. Last but not least, ganz großes Tennis von der Agentur Karl Anders und Chefdesigner Marcel Häusler für Logo, Artworks und Merch. Apropos, wie ein Ast mit 200 durch die Mitte, unser Jingle von Christopher Hünicke von der Band Revolverheld. Folgt Doublette 76 bei Instagram, Facebook oder LinkedIn und teilt den Podcast unter anderem. Seit April haben wir 20.000 Hörer und wir wollen immer mehr werden. Vielen Dank für euer Interesse und für eure Nachrichten über die Social-Media-Kanäle an Doublette 76.